Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Mir gegenüber sitzt der Sakko. Der Sakko hat Advance Football vor 7,5 Jahren mit mir gegründet. Unsere Idee, den Kinder- und Jugendfußball besser zu machen, auf alle möglichen Arten, sei es mit einem Podcast, mit einem Blog, mit unserem Shop oder ganz besonders mit unserer kostenlosen Videoplattform. Hallo Sakko, schön, dass du auch wieder da bist.
Hallo Joscha.
Wir haben heute eine Premiere, denn ich habe mir wieder ein neues Format ausgedacht, nachdem unser Alphabet-Format A wie, ich weiß gar nicht, Aufwärmen war es, glaube ich, und die letzte Folge E wie Eltern so wahnsinnig gut ankommt, gibt es eine neue Variante, Rubrik, Format, gerne auch hier Feedback, ob wir das beibehalten sollen oder ob ihr sagt, nee, ist scheiße. Und zwar die Studie des Monats. Jetzt sind wir beide ja ausgebildete Sportwissenschaftler und hegen die Zuneigung für die wissenschaftliche Arbeit und Studien. Du ganz besonders, Sakko. Soll ich einfach mal reinstarten?
Ja, noch eine kleine Anmerkung. Das ist nämlich, glaube ich, eine Krankheit, die bei uns in der Firma grassiert. Nämlich, wir haben ein Format, das gut funktioniert, deswegen machen wir was Neues. Das ist tatsächlich was, worüber wir schon häufiger gesprochen haben, ne?
Also. Die Gedanken explodieren dann einfach. Das geht ja weiter. Das alte, wir sind ja erst bei E wie Eltern, bis Z wie Zeitspiel. Gibt es da noch ein bisschen was? Müssen wir ein bisschen Wechsel reinbringen. Also wie gesagt, gerne Feedback geben zu diesem Format. Und zwar die erste Studie, die ich mitgebracht habe, ist von Towson, Salter, Ade, Enright, Harper, Page, Malone. Normalerweise würde man Towson et al. Wahrscheinlich im wissenschaftlichen Kontext abkürzen. Und es ist ein englischer Titel vom Jahr und die Studie ist aus 2021. Maturity-Associated Considerations for Training Load, Injury Risk and Physical Performance in Youth Soccer. One Size Does Not Fit All. Veröffentlicht wurde das im Journal of Sport and Health Science. Den Link, den packe ich in die Show Notes. Worum geht's da?
Hast du da vielleicht noch den deutschen, eine kurze deutsche Übersetzung davon, Josh?
Habe ich. Und zwar ist das reifebedingte Überlegungen zur Trainingsbelastung, zum Verletzungsrisiko und zur körperlichen Leistungsfähigkeit im Jugendfußball. Eine Größe passt nicht für alle. Das ist der deutsche Titel. Und worum geht es am Ende des Tages? Ich gebe euch mal die Kernpunkte wieder. Jugendliche durchlaufen die Phase beschleunigten Wachstums, im Englischen Peak High Velocity, zwischen 10,7 und 15,2 Jahren. Männliche Nachwuchsspieler wachsen in der Zeit schätzungsweise zwischen 7 und 12 Zentimeter pro Jahr. Die meisten Verletzungen im Jugendfußball sind kontaktlose Gewebeverletzungen. Trainingsformen, die mechanisch anspruchsvolle Aktionen fordern, können die Verletzungsgefahr während dieser sensiblen Phase erhöhen. Und was empfehlen Sie dann sozusagen? Stattdessen sollten Übungseinheiten angesetzt werden, die vielfältige Bewegungsmuster beinhalten, um die mechanische Belastung zu verringern. Ergänzt um variabel gestaltete Kraft- und Konditionsübungen. Aber Sie merken auch an, noch gibt es kein Goldstandardverfahren zur ganzheitlichen Messung von Wachstum und biologischer Reifung. Ja, um das dann quasi nochmal zusammenzufassen, es geht vor allem darum, was machen wir eigentlich mit Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern, vor allem in der Pubertät, wenn wir unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten haben. Und mit Wachstumsgeschwindigkeit würde ich jetzt, gerade für unsere Folge hier, Sakko, nicht rein das körperliche Wachstum sehen, vor allem aber auch irgendwie so dieses psychologisch-kognitive, weil ich glaube, dass das ein Teil ist, der jetzt unter anderem auch in dieser Studie so ein bisschen vernachlässigt wird und das eine durchaus mit dem anderen einhergeht. Sakko, deine Erfahrung, du warst jetzt ja lange auch NLZ-Trainer, gerade in diesem Altersbereich, was war so dein erster Gedanke, als ich dir die Studie geschickt hatte, auch mit der Zusammenfassung, was so dieses Thema Pubertät und unterschiedliche Wachstumsphasen bzw. Entwicklungsstände bei diesen Altersbereichen angeht?
Das, was du auch gesagt hast, nämlich, dass diese unterschiedlichen Entwicklungsstände, wenn wir jetzt aus dem Leistungsbereich sprechen, dann ist es eine Herausforderung, weil wir da ja 20 Talente vor uns haben, bei denen wir alle irgendwie das Potenzial sehen, dass sie vielleicht in den Profifußball irgendwann eintreten können. Und jetzt geht es darum, wie schaffe ich es, eine optimale Ausbildung zu gestalten, obwohl ich körperliche Unterschiede habe, die enorm sind. Und ist es fair, dem Kleinen gegenüber gegen den Großen zu spielen? Und hat der überhaupt die Möglichkeit, sich in diesem Konstrukt optimal zu entwickeln? Das ist so, wenn ich das Thema im Leistungskontext betrachte, ist es ja irgendwie die Grundüberlegung zu sagen, ist es das optimale Entwicklungsumfeld, das wir jetzt haben, wenn wir diese große Heterogenität im physischen Entwicklungsstand haben? Ich glaube, die meisten NZ haben für sich ja die Antwort gefunden, nein, ist nicht. Und deswegen wird über Relative Age Effect gesprochen und auch über so Themen wie Biobanding. Also können wir nicht altersgerechte Gruppen einteilen, sondern körperlich gerechte Gruppen einteilen. Gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze und Forschung dazu und so weiter. Heißt, da ist ja eher der Ansatz so, wir machen zumindest mal Trainingseinheiten, entweder vereinzelte Maßnahmen oder regelmäßig, in denen die anhand dieser Kriterien einsortiert und trainiert werden. Das ist Leistungsbereich. Da hast du die Möglichkeit noch, das zu tun. Wenn wir jetzt aber über den Breitensport sprechen, dann sind, glaube ich, die Auswirkungen dieser körperlichen Unterschiede andere als irgendwie, das hat Einfluss auf die Ausbildungsqualität, weil das ist nicht so wichtig, denn wir haben einen sehr hohen Dropout in diesen Altersstufen. Viele Kids hören halt auf in der Pubertät und die hören ja nicht auf, weil sie zu viel gewachsen sind, sondern sie hören ja auf, weil Frustration auch dadurch einhergeht im Trainingsbetrieb. Heißt, du hast den langen Lulatsch, der extrem in die Höhe geschossen ist und dadurch vielleicht koordinative Herausforderungen bekommt, langsamer wird, technisch seine Probleme hat, dadurch weniger Erfolgserlebnisse, vielleicht weniger Spielzeiten und dann aufhört. Und du hast den, der nicht wächst, der retardiert ist in seiner Entwicklung, heißt, der ist noch hinten dran, der ist noch klein, hat deswegen weniger Erfolgserlebnisse und hört auch auf. Denn ich glaube, die Spielerinnen oder Spieler, die in der puberalen Phase dann so ein Glow-up haben, im Sinne von, dem hat die körperliche Entwicklung so gut getan, dass der jetzt sauschnell ist, der hat null gelitten irgendwie, technischer Natur, hat jetzt noch Muskulatur quasi on top zu seinen Fähigkeiten und der ist jetzt, hat einfach nochmal einen riesen Leistungsschub. Das ist nicht derjenige, um den wir uns Sorgen machen müssen. Wir müssen uns, glaube ich, um die Fälle Sorgen machen, die durch diese Entwicklung körperlicher Natur dann ja auch Frustrationen ausgesetzt sind, weil sie schlechter performen vielleicht als noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr, weil sich der Rest der Mannschaft entwickelt hat. Ich glaube, für mich sind das so ein bisschen die beiden Betrachtungsweisen, was jetzt rein auf der körperlichen Ebene, darauf bezieht sich ja die Studie, als Konsequenz hat auch in andere Bereiche und die fände ich im Breitensport viel, viel wichtiger, zu sagen, wie schaffen wir es, dass der Kleine oder die Kleine trotzdem dabei bleibt und weitermacht, bis auch bei ihm oder ihr der Schub einsetzt und wir dann ein, zwei Jahre später einfach sagen, okay, guck mal, es hat sich jetzt wieder ungefähr angeglichen.
Ich glaube, der erste Schritt ist, so wie du es jetzt auch gesagt hast, man muss überhaupt eine Awareness, also eine Aufmerksamkeit darauf richten, schaffen, auch im Breitensport, dass es das gibt. Und deshalb habe ich ja die durchschnittliche Wachstumsgrößen pro Jahr in diesen Altersbereichen vorgelesen, zwischen 7 und 12 Zentimeter. Das ist ja bei NLZ-Spielern oder leistungsorientierten Fußballspielern nicht anders als auf dem Dorfverein mit dem Jungen, der einmal in der Woche kickt. Und wenn man sich dem als Verein, aber auch als Trainer im ersten Schritt bewusst ist, dann kann man da viele andere Sachen für sich ableiten, wo man glaubt, die sind richtig oder die sind notwendig. Ja, so wie du beschreibst, im NLZ geht es halt drum, mit diesen Biobanding-Ansätzen und diesen ganzen Forschungen, die möglichst lange im System zu halten, damit die irgendwann Top-Performance ausbilden. So wie du es beschreibst, für mich als Breitensportverein geht es auch drum, die möglichst lange im System zu halten, aber nicht zwangsläufig für Top-Performance, sondern dass der noch in meiner ersten Mannschaft in der Kreisliga C spielt oder dass er mir noch bei den Jedermännern oder in der AH mit 35 erhalten bleibt. Und ich glaube, vom Herrn der Herangehensweise ist es gar kein so krasser Unterschied, ehrlich gesagt. Ich muss mir halt nur überlegen, was ist jetzt gerade hier die Gegebenheit? Ja, ist er körperlich retardiert, so wie du es gesagt hast? Ist er vorne dran und hat damit seine Probleme? Wirkt sich das für ihn eher auf psychischer Ebene aus? Ja, dass er sagt, boah krass, ich bin 1,80 und alle in der C-Jugend sind 1,60. Das macht mich schon fertig. Die lachen mich immer aus. Oder ist es was, das ihn in irgendeiner anderen Weise beeinträchtigt, beziehungsweise ihn irgendwie ja, schlecht Fußball spielen lässt, beziehungsweise die Freude nehmen lässt am Fußballspielen generell? Hast du, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt eine D-Jugendmannschaft trainieren oder vielleicht auch eine C-Jugend und du hättest so extreme Fälle bei dir in der Mannschaft, hättest du Tipps oder Herangehensweisen, Methoden, die du sofort anwenden würdest, um diese Effekte dieser Unterschiedlichkeit und sowohl irgendwie aufs Körperliche bezogen, dass die sich nicht so schnell verletzen. Ja, wir haben ja gerade gelesen oder gehört, dass vor allem so Bindegewebsgeschichten wahnsinnig oft dann vorkommen. Oder Gewebsverletzungen besser gesagt, also muskuläre Geschichten meistens am Ende des Tages. Was würdest du da dagegen tun und was wäre deine Herangehensweise gegen diese hohe Dropout-Quote, die du beschrieben hast, aufgrund von der Psyche geht es nicht gut?
Ich glaube, auf der einen Seite so wäre mein Wunsch bei Kindern in diesem Alter, dass sie eine gewisse Mündigkeit erfahren, also dass ich ihnen auch die Verantwortung für ihren Körper ja auch ein Stück weit gebe und sage, ey, ich als Trainer bin nicht alleine dafür verantwortlich, ob ihr jetzt im Training hier gute Leistung bringen könnt, ob ihr euch vor Verletzungen schützt, ob ihr das Maximum aus einem Training rausholt. Ich gebe euch aber die Werkzeuge an die Hand, die das Risiko minimieren, dass entweder was passiert und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr das Beste aus dem Training rausholt, wenn ihr sowieso schon da seid. Und das ist angefangen zum Beispiel bei einem Warm-up. Sagen, also ich gestalte in meinem Training kein Warm-up mehr, sondern wir fangen direkt mit der ersten Form an, die ich mir ausgedacht habe. Und ich erwarte von euch, dass ihr aufgewärmt seid, wenn wir loslegen mit dem Training. Heißt, Trainingsbeginn ist 18 Uhr. Um 18 Uhr seid ihr fertig aufgewärmt und wir starten. Wer das noch nicht ist oder wenn ich den Eindruck habe, dass das nicht ist, der muss dann so lang etwas tun, dass er aufgewärmt ist. Und dann würde ich ihm das Werkzeug an die Hand geben, wie jetzt in dem Fall halt ein FIFA 11 Plus, also ein Aufwärmprogramm. Kann das sein? Ich kann aber auch googeln, Aufwärmprogramm Jugendliche und drück die PDF aus, die mir dann da kommt. Also ich muss ja gar nicht immer dieses fixe nur ein Programm sein, sondern ich kann ja auch andere Sachen nehmen. Dann drucke ich das aus, die Anleitung, die es dazu gibt, gibt in die Videos und sage, guck mal, ihr müsst von diesen 10 Sachen, die es da gibt, müsst ihr 4 machen. Dann bin ich happy. Was davon genau ihr macht, das wählt euch selber aus. Oder so, wie es ja der DFB hatte, in entweder einzelnen Teams oder über alle Teams hinweg, dass du halt Punkte bekommst. Also sagen, hey, ein Spieler, der bei mir im Training dann starten will, der braucht 5 Punkte. Ein Punkt kann sein, vielleicht ist es ein Einlaufen um den Platz, vielleicht sind Spieler dabei, die sagen, ich laufe gerne ein. Du warst einer, der
ich zum Beispiel, ja.
Genossen hat. Ja,
also mir war das immer am liebsten. Erstmal ohne Ball, erstmal so 5-6 Runden laufen.
Ja, so hast du auch gekickt, aber da zu sagen, das kann, wenn du da Bock drauf hast, dann mach das. Der andere macht ein Schabi-Programm, der andere ein Mobi-Programm und so stückeln die sich eben ihr Warm-up ein Stück weit zusammen. Und ich glaube, das wäre also eine, das, was du Awareness und Aufmerksamkeit genannt hast, also denen auch da die Verantwortung so ein Stück weit zu übertragen in dieser Altersstufe, dass es nicht nur mein Job als Trainer ist, sondern auch ihr Job. Und dann im Training selbst ist es ja eigentlich Umgang mit leistungsheterogenen Gruppen. Also was mache ich denn mit einem Leistungsgefälle? Und in dem Fall ist es ja hergestellt durch körperliche Unterschiede. Und auch da ist eigentlich die gleiche Methodik wie bei den Kinderteams, wenn wir unterschiedlichen Leistungsstand haben, zu sagen, wir müssen gucken, dass zumindest dann so Subgruppen entstehen, wo der Leistungsunterschied nicht so groß ist. wenn ich 12 Kinder habe und die Spanne ist riesig und ich lasse die 6 gegen 6 spielen, dann ist diese riesige Spanne, schlägt voll zu. Wenn ich aber 4 Mannschaften, A3 Kids einteile und dann gleich starke Teams gegeneinander spielen lasse, dann habe ich eben nur einen Teil der Spanne abgebildet. Und so ist es in der C-Jugend auch. Wenn ich mit denen eine Schnelligkeitsform mache und ich lasse den akzelerierten biologisch 17-Jährigen gegen den retardierten biologischen 11-Jährigen spielen, dann ist das von mir das Maximum der Leistungsspannweite in einer Aktion abgebildet. Das ist halt nicht so geil. Für beide nicht. Heißt, ich würde versuchen, auch da kleinere Gruppen, kleinere Aufgaben, viel mit Gegner aussuchen lassen, einen Trainingsbuddy auszuwählen, sagen, hey, wir machen heute viel in kleinen Formen, in 1 gegen 1, 2 gegen 2 Formen, dafür müsst ihr euch jetzt am Anfang direkt einen Trainingsbuddy auswählen. Und das berücksichtige ich dann immer wieder. Und wenn ich zweimal die Woche trainiere, was so ja wahrscheinlich die Durchschnittsanzahl in Deutschland ist, dann würde ich vielleicht ein Training extrem auf diese Individualisierung achten und ein Training, ein normales, in Anführungszeichen, Mannschaftstraining, wo ich vielleicht auch Spielformen drin habe, die etwas größer sind, wo auch dann immer wieder mein Frust vorkommen wird. Das gehört halt auch zum Sport dazu, als Teamsport. Aber so könnte ich das zumindest in der Teilung, in der Trainingswoche angehen, dass ich allen gerechter werde.
Jetzt ist das Training ja das eine. Ich glaube, das ist auch ein Teil, vor allem beim Dropout-Thema, das gar nicht so oft der Trigger ist dafür, dass Kinder rausdroppen, sondern ganz oft ist es ja dieser Wettkampf. Also auch im Kinder- und Jugendfußball ist es ja was, wo sich alles schon so drauf kumuliert. Gewinnen wir oder verlieren wir am Wochenende? Und wenn ich da jede Woche aufs Neue extrem niedergeschlagen werde oder Negativerlebnisse erlebe als nicht akzeleriertes Kind zum Beispiel oder auch als Kind, das schon viel, viel weiter ist vom Wachstum her, aber irgendwie funktioniert der Körper nicht mehr so, wie er es früher gemacht hat und ich treffe das Tor nicht mehr, wenn ich schieße, überspitzt formuliert, dann hat es ja nochmal eine andere Qualität, diese Konsequenz. Wie würdest du das denn für den Wettkampf angehen? Also diese Diskrepanz zwischen Wachstum, vielleicht auch kognitiv schon mal ein bisschen weiter, ja. In der D-Jugend zum Beispiel gibt es halt den einen, der ist schon fast erwachsen im Kopf und der andere, der will halt am Wochenende nach dem Spiel möchte er noch, weiß ich nicht, Gummibärchen von der Mama abholen, direkt nach Abpfiff, so ungefähr. Wie würdest du das denn angehen? Also wenn du so ein heterogenes Leistungsumfeld in der Mannschaft hast. Hast du da eine Idee, die dir irgendwie kommt?
Erstmal ein Ansatz. Und das wäre auch da stark individualisiert vorzugehen. Also eben nicht für sich selber nicht das Gefühl zu haben, ich bin Mannschaftstrainer und ich coache eine Mannschaft, sondern ich coache eben eine gewisse Anzahl an Einzelspielern. Ich glaube, das würde meine Rolle und meinen Blick auf das Spiel nochmal stark verändern. Weil vor allem ja, sobald es Großfeld wird, also 11 gegen 11, verfallen wir, glaube ich, als Trainer ganz schnell in das Muster, dass wir eben nur noch das Team sehen und nur noch das Team coachen und vergessen so ein Stück weit, dass es einzelne Elemente innerhalb dieser Mannschaft gibt, die total unterschiedlich sind. Und da eine individualisierte Ansprache zu wählen, mir fällt da ein, wir hatten einmal mit einem befreundeten Arzt von uns beiden, mit ihm hatte ich das Gespräch, dass er hat einen Sohn, der Fußball spielt, und der ist sehr klein und relativ langsam dadurch auch, also vor allem, wenn du den im Vergleich mit der restlichen Mannschaft siehst. Und das war, meine ich, genau diese Altersstufe, das war C-Jugend. Und der Vater war so, ey, der zwingt den quasi im Coaching in Balleroberungssequenzen. Also er sagt, du musst da halt in die Zweikämpfe gehen, ob der Zweikämpfe größer ist als du oder nicht, du musst da rein, du musst es lernen. Hat ihn da reingejagt, natürlich mit der besten Absicht, dass er das lernt und lernt, damit umzugehen und dadurch weniger Frustration dann in ein paar Monaten aushalten muss. Und ich habe ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du ihm auch nur ansatzweise irgendeinen Gefallen damit tust. Er wird doch niemals der Spielertyp werden, der sich körperlich dann so durchsetzen kann gegen welche, die wahrscheinlich nachweislich jetzt einfach körperlich weiter bleiben werden, auch als er es ist. Also du zwingst ihn in etwas rein, das er momentan nicht lösen kann. Und jetzt gibt's ja zwei Fälle, nämlich entweder er bleibt immer körperlich unterlegen oder er wächst und entwickelt sich auf diese körperliche Ebene. Bedeutet, in beiden Fällen wäre es eigentlich gut, du würdest abwarten, weil wenn er genauso stark ist, dann kann er das 1 gegen 1 auch bestreiten, dann hat er diese Probleme gar nicht, die er aktuell hat. Und wenn er aber der kleine Schwache bleibt, dann macht es für ihn vielleicht taktisch gar keinen Sinn, da reinzugehen. Und das eben auch da ihm zu sagen, weißt du was, ich möchte von dir gar nicht mehr, dass du dich da aufreibst, sondern deine große Qualität ist doch Qualität eingesetzt, also so ein Spielverständnis und taktisch sehr gute Entscheidungen, die er trifft. Sag, spar dir die Kraft, um das, was du besonders gut kannst, für unsere Mannschaft gewinnbringend auf den Platz zu bekommen. Und gegen den Ball habe ich nur eine Aufgabe für dich und das ist das Zulaufen von irgendeinem bestimmten Raum zum Beispiel. Kann ich sagen, guck mal, du hast eine Aufgabe, die du gegen den Ball schaffst, die im Rahmen deines Leistungsvermögens liegt und auch deiner speziellen körperlichen Situation jetzt. Und bin eher stärkenorientiert. Und dann ist es nicht so, dass das Kind jedes Wochenende frustriert aus dem Wettkampf geht, weil er sich versucht hat durchzusetzen und es einfach nicht geklappt hat. Immer und immer wieder hat es nicht funktioniert, obwohl er es getan hat. Und das hältst du ja auch nur eine bestimmte Zeit lang aus. Und deswegen fand ich dann den auch gemeinsam erarbeiteten Ansatz eigentlich ganz charmant zu sagen, lass uns die nicht reinzwingen in etwas, das sie momentan vielleicht gar nicht lösen können, sondern fokussieren auf das, was sie gewinnbringend einbringen können ins Spiel und für die Mannschaft, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie keinen Teil beitragen und sie aus den aufreibenden Situationen rauslassen. Weil wir haben bei uns in der Mannschaft auch irgendwo einen Ochsen drin und von dem erwarte ich, dass er jedes 1-gegen-1-Duell gewinnt. Und dem erwarte ich aber dann wiederum vielleicht nicht die besten taktischen Entscheidungen im Freilaufen, weil das nicht sein Profil als Spieler auch darstellt. Und das alles eigentlich soll irgendwie zusammengefasst auf eine individualisierte Ansprache und Ansicht einzahlen.
Finde ich einen guten Ansatz. Trifft ja auch irgendwie so die Empfehlung ein bisschen der Studie auch wieder, dass man das möglichst individualisiert betrachten sollte. Und wer da jetzt Lust hat, diese Studie sich nochmal genauer anzugucken, wie gesagt, Link kommt in die Shownotes. Wenn wir das Format weiterhin durchführen sollen, wie gesagt, gerne Feedback. Ihr könnt zu diesem Thema Feedback auch gerne mal bei uns im Shop gucken. Wir haben Reflexionskarten entwickelt, wo ihr mit Spielern ins Gespräch kommen könnt über bestimmte Sachen, die sie machen oder eben auch nicht machen. Vielleicht ist da die ein oder andere Hilfestellung für euch mit dabei. Und ich hätte gesagt, Sakko, machen wir einen Deckel drauf, kurze, knackige Runde fürs erste Mal dieses Format. Hast du noch was, das du loswerden möchtest?
Nee. Vielleicht das nächste Mal. Da kam noch ein Gedanke, aber kleiner Cliffhanger.
Ja, das musst du ihn wenigstens anteasern.
Okay, ich teaser ihn an. Es ging nämlich genau darum, in einem Gespräch mit einem Vater, dass so das Thema Zugang zum Kind, also wie rede ich denn mit ihm? Ich habe das Gefühl, es ist oft und schnell irgendwie Frust auf beiden Seiten da. Also ich gebe gut gemeinte Ratschläge und es kommt aber halt aus dieser Vater-Kind-Beziehung dann auch bei dem so an, als ob ich ihn kritisiere. Und da dann zu sagen, okay, wie könnte man das eigentlich angehen? Das ist mir jetzt zum Thema Pubertät eben eingefallen, wo vielleicht diese Abkapselung der Eltern ja nochmal stärker hervortritt.
Das merken wir uns für den Buchstaben V wie Vater-Sohn-Beziehung.
Okay.
In unserem anderen Format. Schreib es am besten gleich mal bei uns in die Liste rein, sonst vergessen wir es. Sehr gut. Sakko, wir machen Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Fragen habt, gerne schreiben an info@advance.football. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne kommentieren und auch bewerten. Spotify, Apple Podcast, YouTube, was auch immer. Und natürlich weiterleiten für Trainerinnen und Trainer, die das interessant finden könnten. Bis zum nächsten Mal, Sakko, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.